Er entschuldigt sich. Sein Vater liegt im Krankenhaus, deswegen musste er sich ein bisschen um seine Familie kümmern und um seinen Vater. Und ja, er bittet recht herzlich um Entschuldigung, dass er heute nicht hier sein kann. Und ich denke, wir können den Vater von Gopati, auch wenn jetzt keiner von uns kennt, alle in unsere Gebete einschließen, dass es ihm bald besser geht, hat eine sehr ernste Krankheit. Ja, ich dachte, wir lesen heute einen Vers aus der Bhagavad Gita, der sich ein bisschen an, denke ich mal, zumindest hier in Berlin und in Deutschland an das Thema des Tages anschließt, die Wiedervereinigung. Es ist schwierig, überhaupt hier nach Wedding zu kommen. Die Straßen sind gefüllt von Menschen, die die ehemalige Mauerstrecke ablaufen, die momentan erhellt ist von Lampen und heute Abend auch von Ballons, die in die Luft gelassen werden, als Symbol weggefallener Grenzen letztendlich und als Symbol der Wiedervereinigung, was sich ja heute zum 25. Mal jährt. Und ich dachte mir, auch wenn das jetzt ein sehr politisches Thema ist, ein sehr gesellschaftsrelevantes Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirklich viel mit dem zu tun hat, worüber die Hare Krishnas normalerweise nachdenken, trotzdem versuchen werde, den Bogen zu spannen, damit wir sehen können, dass eigentlich solche Dinge, die wir vielleicht manchmal als materiell erachten und die, von denen wir vielleicht gar nicht denken, dass sie einen Stellenwert für unser spirituelles Leben haben können, trotzdem ein Ausgangspunkt zur Meditation sein können und ein Anlass, uns über tiefe spirituelle Dinge, die sehr wichtig für unser Leben sind, Gedanken zu machen. Dort hinten gibt es eine russische Übersetzung, falls sie jemand benötigt. Ansonsten sprechen wir alle Deutsch, oder?
Ja?
Okay. Ist denn heute jemand das erste Mal hier? Nee, oder? Ja. Du bist das erste Mal. Schön, herzlich willkommen. Schön, dass du es gefunden hast. Ja. Zunächst chanten wir den heiligen Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Wir lesen heute einen Vers aus der Bhagavad Gita, der sehr berühmt ist und den viele von euch wahrscheinlich auch kennen, vielleicht sogar im Sanskrit auswendig gelernt haben, mal in einer ruhigen Minute des frühen Krishna-Bewusstseins. Das ist aus dem 9. Kapitel, Vers 22. Und ich werde einmal das Sanskrit lesen und danach die Übersetzung und Erläuterung von Srila Prabhupada. Anyaschintayantomam yejana parupashate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. Doch diejenigen, die mich mit Hingabe verehren und über meine transzendentale Gestalt meditieren, gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Erläuterung von Srila Prabhupada. Wer es nicht ertragen kann, auch nur einen Augenblick ohne Krishna-Bewusstsein zu leben, kann nichts anderes tun, als 24 Stunden am Tag an Krishna zu denken, da er ständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, indem er über Krishna hört, über ihn chantet, sich an ihn erinnert, ihm Gebete darbringt, ihn verehrt, seinen Lotusfüßen dient und ihm andere Dienste leistet, Freundschaft zu ihm entwickelt und sich ihm völlig ergibt. Solche Tätigkeiten sind alle glückverheißend und voller spiritueller Kräfte. Ja, sie führen den Gottgeweihten in seiner Selbstverwirklichung zur Vollkommenheit. Dann hätte er nur noch den einen Wunsch, die Gemeinschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erreichen. Das nennt man Yoga. Durch die Barmherzigkeit des Herrn kehrt ein solcher Gottgeweihter nie wieder zum materiellen Zustand des Lebens zurück. Kshema bezieht sich auf den barmherzigen Schutz des Herrn. Der Herr hilft den Gottgeweihten, Krishna-Bewusstsein durch Yoga zu erlangen, und wenn der Gottgeweihte völlig Krishna-bewusst wird, bewahrt ihn der Herr davor, wieder in ein leidvolles, bedingtes Leben zurückzufallen. So, der Vers war: Doch diejenigen, die mich mit Hingabe verehren und über meine transzendentale Gestalt meditieren, gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Das ist einer der berühmten Verse, die Krishna zu Arjuna spricht und eines der vielen Versprechen, die Krishna in der Bhagavad Gita gibt. Krishna erklärt nicht nur, wie die materielle Welt funktioniert und was die spirituelle Welt ist und wie man von der einen Welt in die andere gelangen kann, sondern er gibt auch ganz praktische Versprechen an diejenigen, die versuchen, ihn zu verehren. Und eins dieser Versprechen ist, was er hier sagt, dass demjenigen, der versucht, ernsthaft Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, ernsthaft versucht, seine Beziehung mit Gott wiederherzustellen, er all das gibt, was er braucht und das erhält, was er hat. Das übliche Missverständnis ist dabei, dass wir denken, er gibt uns all das, was wir wollen. Aber das sagt Krishna hier nicht. Krishna sagt, er gibt uns das, was wir brauchen, nicht das, was wir wollen. Das muss nicht immer automatisch das Gleiche sein. Wenn man auf einer sehr reinen, hingebungsvollen Ebene ist, wenn man sehr viel Liebe für Krishna hat, dann unterscheiden sich diese beiden Dinge nicht mehr. Der Prabhupada erklärt das hier in der Erläuterung, dass wenn man wirklich reine Liebe im Herzen verspürt, dann hat man kein anderes Bewusstsein mehr, außer das, irgendwas zur Freude von Krishna zu tun. So, was hat dieser Vers mit dem heutigen Tag zu tun? Ich denke, viele von euch können sich entweder noch direkt daran erinnern, was vor 25 Jahren an diesem Tag geschehen ist, oder zumindest aus dem Schulunterricht. Viele von euch haben das hier vielleicht sogar in Berlin persönlich miterlebt, die Geschehnisse damals. Und ich will jetzt nicht das Ganze hier zu einer Geschichtsstunde entgleisen lassen, darum geht es mir nicht. Ich denke, wir alle haben genug darüber gehört und auch selber genug Erinnerung an diesen Tag, was vor 25 Jahren hier in Berlin geschehen ist. Doch ich denke, wenn man sich diese Bilder vor Augen ruft, wie die Menschen vor 25 Jahren diese materielle Grenze, die diese Stadt geteilt hat, niedergerissen haben, diese Freude, wenn man die in den Augen der Menschen sieht, dann war das nicht lediglich die Freude darüber, endlich auch in den Mediamarkt gehen zu können, endlich auch einen Döner zu kaufen oder endlich auch Zitrusfrüchte jederzeit im Supermarkt zu bekommen, ohne Schlange zu stehen. Das war nicht ein rein materielles Verlangen, keine materielle Begierde, die diese Menschen dazu getrieben hat, mitten in der Nacht Schlange zu stehen an den Grenzübergängen. Mein Onkel ist mitten in der Nacht von Ost-Berlin bis zu uns nach Hannover mit dem Auto gefahren. Stundenlang im Stau gestanden, bis er aus der Stadt draußen war. Er hatte so ein Verlangen, mit der Familie zusammen zu sein, die er seit 30 Jahren nicht sehen konnte. Und was hat diese Menschen angetrieben? Das tiefe Bedürfnis nach Gemeinschaft mit den Menschen, die einem... Herzlich willkommen. Das tiefe Bedürfnis, mit den Menschen gemeinsam Zeit zu verbringen, die einem am Herzen liegen. Und das ist letztendlich ein kleiner Schimmer von dem, was ein Devotee verspürt, wenn er an Krishna denkt. Ne? Prabhupada sagt immer, dass wir Liebe eigentlich so ein bisschen verstehen können, wenn wir uns die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind anschauen. Prabhupada sagt, das ist die reinste Form der Liebe, die wir in dieser Welt finden können. Warum? Weil diese Liebe bedingungslos ist. Die Mutter sagt dem kleinen Kind nicht, okay, ich fütter dich, aber nur wenn du danach 2 Stunden lang lächelst und dich auch nett bei mir bedankst. Die Liebe der Mutter ist bedingungslos. Und ich denke, wenn man sich diese Bilder dieses Tages des 9. November 1989 vor Augen ruft, kann man auch in den Gesichtern der Menschen einen Teil dieser Liebe entdecken. Ne, dieses Ausdrucks, dieses Bedürfnisses, mit Menschen zusammen zu sein, die einem im Herzen liegen. Und das war so für mich der Anlass zu überlegen, was es eigentlich bedeutet, in unserem Leben Liebe zu erfahren oder erfahren zu wollen und Liebe zu geben. Und letztendlich, wie diese Form der Liebe auf eine reine Ebene kommen kann. Denn ja, es ist zwar ein sehr emotionaler Moment, aber letztendlich ging es doch auch nur darum, auf einer materiellen Ebene glücklich zu werden. Es ist sehr wichtig, materiell zufrieden zu sein. Nicht umsonst heißt es, dass man sich erst über höhere Themen im Leben Gedanken machen kann, wenn die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Ne? Wenn man sich nicht Tag und Nacht darüber Sorgen machen muss, wo man schläft, was man isst, ob man irgendwo Schutz bekommt, ob man genug Kleidung hat, ob man vielleicht erfriert. Ne? Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, jemanden, der obdachlos ist zum Beispiel, mit ihm über höhere philosophische Dinge zu sprechen. Weil das sind Dinge, die jenseits des Horizontes sind, wo sich das Bewusstsein bewegt. Erst wenn die Grundbedürfnisse des Menschen erfüllt sind, ist er wirklich in der Lage, sich über tiefere Dinge im Leben Gedanken zu machen. Das heißt zwar, dass eine Klasse von Menschen, die sich Gott hinwenden oder Krishna zuwenden, diejenigen sind, die materiell leiden. Das ist richtig, das sehen wir. Dass in Momenten der Not, Momenten des Leids, Menschen sich an Gott wenden. Ja, aber zumindest ein gewisses Grundbedürfnis an materieller Sicherheit muss erstmal erfüllt sein. Ich denke, da hat keiner von uns Probleme mit. Wir sind alle, leben alle in einer Überflussgesellschaft. Denn die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, sind letztendlich Luxusprobleme. Selbst so etwas wie sich mit dem Hartz IV rumzuärgern, ist ein Luxusproblem. Menschen in der dritten Welt oder selbst in der ersten Welt wie den Vereinigten Staaten können von so etwas nur träumen, sich über sowas Sorgen machen zu müssen. Die kämpfen mit ganz anderen Problemen. Von daher denke ich, ist es für uns eher wichtig, nicht so sehr zu überlegen, wie wir materiell glücklicher werden können, weil da haben wir eigentlich schon einen relativen Sockel erreicht, über den wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir wirklich die Chance haben und die Möglichkeit haben, diese materielle Ebene hinter uns zu lassen und uns Gedanken zu machen, wie wir spirituell glücklich werden können. Denn ganz ehrlich, die Wiedervereinigung, hat das die Menschen langfristig glücklich gemacht? Die Umfragen, selbst aus 1990 schon, sagen was ganz anderes. Die Ernüchterung kam schnell. Und die Ernüchterung währt auch immer noch an, auch 25 Jahre später. Führt so weit, dass manche Menschen sogar denken, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, die Mauer wieder aufzubauen. Wo sie hin muss, können wir jetzt ja ganz einfach sehen. Schön klar und hell erleuchtet. Man sieht es, dass dieses anfängliche Glücksgefühl sehr schnell von der materiellen Realität eingeholt wurde. Aber wir sind alles Wesen, die nach Freude streben, die nach Liebe streben. Das sind die Dinge, die uns im Leben antreiben. Zumindest wenn wir gesund sind, in gewissem Sinne. Wenn wir psychisch und spirituell gesund sind, dann streben wir danach, Liebe zu erfahren, Glück zu erfahren, Liebe zu geben, Wissen zu erlangen und letztendlich so einen kleinen Funken von Ewigkeit irgendwo zu verspüren. Deswegen kommen wir hier in die Gemeinschaft von Menschen, die auch spirituell interessiert sind, um uns mit dieser Ewigkeit, mit dem ewigen Aspekt, mit Krishna zu verbinden. Weil das sind alles Dinge, die eigentlich Teil unserer ursprünglichen Natur sind. Dass wir voller Freude sind, voller Glückseligkeit, voller Wissen und auch ewig. Das ist leider materiell so bedeckt, dieses Wissen, dass wir uns da nicht so im Klaren drüber sind, wenn wir uns im Alltag so bewegen. Von daher war für mich der Anlass, okay, heute mal Gedanken drüber machen, was es eigentlich bedeutet, sich wieder zu vereinen. Mit wem und warum. Und auch wenn... Herzlich willkommen. Was ist die höchste Form der Wiedervereinigung? Prabhupada sagt das hier. Yoga. Yoga ist die höchste Form der Wiedervereinigung. Und das ist genau die Bedeutung des Wortes Yoga. Sich verbinden. Womit verbinden? Mit Krishna verbinden. Mit der spirituellen Natur verbinden. Und deswegen sollten wir diesen Tag nutzen, uns Gedanken zu machen, wie wir uns in unserem Alltag, in unserem Leben mehr verbinden können mit der spirituellen Energie. Und Krishna gibt das Versprechen, das denke ich sehr ermutigend ist. Also ich finde das immer sehr ermutigend, gerade wenn ich so Tage habe, an denen ich so ein bisschen an mir selber zweifle, an der Welt zweifle und überhaupt das Leben nicht so rosig aussieht, was im November öfters mal passiert. Dass Krishna einem alles gibt, was man braucht und auch das erhält, was man hat. Nicht materiell das erhält, was man hat. Also nicht, wenn man einmal 1.000 Euro auf dem Bankkonto hat, dann kann man tun, was man will. Das verschwindet nicht, weil Krishna magisch nachts manifestiert immer wieder die Zahl auf dem Bankkonto. Nein, spirituell erhält er das, was man hat. Und deswegen heißt es auch, dass jede Bemühung, die man im Krishna-Bewusstsein macht, ewig ist, dass sie nicht vergeht. All das, was wir tun in unserem spirituellen Leben, hat einen ewigen Nutzen, einen ewigen Wert. Warum? Weil es keine materiellen Tätigkeiten sind. Weil wir als Seele aktiv werden, als spirituelles Wesen. Und wie können wir uns im Alltag mehr mit Krishna verbinden? Wie können wir mehr Wiedervereinigung praktizieren in unserem Alltag täglich? Und Prabhupada, deswegen fand ich diesen Vers auch so schön, weil Prabhupada gibt eine sehr, sehr, sehr praktische Erläuterung in diesem Vers. Und es ist unglaublich einfach, diese Worte, die er schreibt, in die Tat umzusetzen. Und er nennt hier die neuen Arten des hingebungsvollen Dienstes. Und das sind Dinge, die wir alle praktisch in unserem Alltag umsetzen können. Jemand von euch eine Idee nochmal? Oder kann sich daran erinnern, was diese neuen 9 Dinge sind, die Prabhupada hier aufzählt. Ich weiß, Mangala und Tushta wissen das, deswegen seid ihr mal außen vor. Kann sich jemand noch daran erinnern, was wir eben gelesen haben? Oder vielleicht weiß das aus dem Gedächtnis? Irgendeine Idee? Nick vielleicht? Sehe dich schon am Grübeln. Na, fang mal an. Gucken, wie weit wir kommen.
Hören und sprechen. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Abhisevanam.
Ja, Shravanam, Kirtanam, also über Krishna hören, über Krishna sprechen. Mukunda, was war das noch eben, was du gesagt hast?
Also Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Abhisevanam. Soweit komme ich.
Genau, über Krishna hören, über ihn sprechen, sich an ihn erinnern, ne, über Krishna nachdenken, ihn verehren, genau. Sich an ihn erinnern, ja.
An die Sangha.
Sanskrit hast du super drauf. Was heißt es denn auf Deutsch?
Genau. Wandern, beten, Dasyam, dienen, Sakyam, Freundschaft machen, Atmanivedam, heißt, sich alles Krishna geben, also alles im Eigentum.
Genau. Ich finde, Prabhupada drückt das hier das sehr schön aus, Freundschaft zu Krishna entwickeln. Was uns vielleicht sehr befremdlich erstmal vorkommt. Wie kann man denn Freundschaft zu Gott entwickeln? Ja, die anderen Dinge korrespondiert so ein bisschen vielleicht mit dem Gottesverständnis, was wir so gewohnt sind. Ne? Man betet zu Gott, man erinnert sich vielleicht an Gott, man dient Gott irgendwie, aber Freundschaft zu Gott entwickeln, das finde ich ist sehr, was sehr Außergewöhnliches, was auch sehr, sehr eigen ist für die Gaudiya Vaishnava-Tradition, wirklich dieses freundschaftliche Verhältnis zu Gott, zu Krishna zu entwickeln. Nun, Prabhupada sagt hier etwas, was ich in der deutschen Übersetzung sehr interessant fand. Als ich es gelesen habe, musste ich sofort in das Englische schauen, wie er es da ausdrückt. Der erste Satz der Erläuterung heißt, wer es nicht ertragen kann, auch nur einen Augenblick ohne Krishna-Bewusstsein zu leben, der tut diese 9 Dinge. Wer es nicht ertragen kann, also dieses tiefe Bedürfnis. Und im Englischen heißt es, those who are not able to. Das könnte man in allen möglichen Formen übersetzen, denjenigen, die es nicht möglich ist, ohne Krishna zu leben, die es einfach nicht können. Aber hier, die deutsche Übersetzung, wurde ein sehr emotionaler Ausdruck gewählt, den ich eigentlich sehr, sehr schön finde an dieser Stelle. Und wirklich, weil er das ausdrückt, dass es dieses tiefe Verlangen gibt, dieses tiefe Bedürfnis, mit Krishna in Beziehung zu kommen, mit Krishna eine Verbindung zu entwickeln, sich mit Krishna zu vereinen. Und wie? Durch Hören, durch Chanten, sich an Krishna zu erinnern, ihm Gebete dazu bringen, ihn zu verehren, seinen Lotusfüßen zu dienen, ihm generell Dienste zu leisten, Freundschaft mit ihm zu entwickeln und sich ihm völlig hinzugeben. Und das sind letztendlich die Dinge, die auch die Praxis des Krishna-Bewusstseins ausmachen. Das sind die 9 Dinge, die ein Vaishnava, ein geweihter Vishnus oder ein geweihter Krishnas versucht, in seinen Alltag zu integrieren und tagtäglich umzusetzen. Und Prabhupada hat uns einen Vorgang gegeben, der all dies miteinander verbindet. Und eigentlich so ein schönes, rundes Paket hat er uns geschnürt und uns mit auf den Weg gegeben, wie wir diese 9 Dinge in unserem Alltag irgendwie umsetzen können. Über Krishna chanten ist es, wenn wir den Hare Krishna Mahamantra chanten, entweder alleine auf der Gebetskette, auf der Japa oder in der Gemeinschaft von Devotis, wenn wir Kirtan machen. Über Krishna zu hören, das machen wir jetzt. Das kann man zu Hause, indem man Prabhupads Bücher liest, ist auch eine Form, über Krishna zu hören. Und ist gleichzeitig auch eine Form, sich an Krishna zu erinnern. Ne, dann was bedeutet das, über Krishna zu lesen? Bedeutet letztendlich, über seine Taten, über seine Eigenschaften zu lesen, nachzudenken. Und dadurch automatisch erinnert man sich an Krishna. Man kann sich jetzt fragen, wie kann ich mich dann an jemanden erinnern, von dem ich keine bewusste Begegnung irgendwie in meiner Erinnerung habe? Es ist einfach, mich daran zu erinnern, wie ich Tushta das erste Mal getroffen habe. Oder ich kann mich noch daran erinnern, was wir an der Govardhan Puja zusammen gemacht haben, weil da war ich bewusst zugegen in dem Augenblick. Aber wie kann ich mich dann an Krishna erinnern? Ich habe irgendwie, kann mich nicht wirklich, ich bin mir nicht irgendwie bewusst, jemals, zumindest in diesem Leben, mit Krishna Auge in Auge getreten zu sein, irgendwie eine persönliche Beziehung mit Krishna zu haben. Wie kann ich mich da an Krishna erinnern? Hat jemand von euch eine Idee, was das bedeuten kann?
Nein. Über den einbeinenden spirituellen Meister.
Wie bitte?
Über den einbeinenden spirituellen Meister.
Okay, das ist mir noch zu abstrakt. Was bedeutet das?
Der spirituelle Meister hat mit der leuchtenden Fackel des Wissens erleuchtet er uns über Krishna, über seine Spiele, über seine Taten und gibt uns das Wissen, Krishna zu verstehen, in die Augen. Mhm. Er schmiert uns mit der Salbe der Liebe die Augen und gibt uns den Mahamantra bei der Einweihung, um Krishna zu verstehen, um praktisch die Einweihung uns dahin zu tragen, um Krishna zu sehen. Ohne den spirituellen Meister können wir Krishna nicht verstehen. Dann können wir auch so lange chanten, wie wir wollen, wenn wir es nicht verstehen.
Kunja Bihari, du hast dich auch noch gemeldet.
Die Liste fängt ja an mit Hören. Mhm. Wenn wir irgendwas hören über Krishna, dann können wir uns später daran erinnern.
Mhm. Genau. Genau, das ist ein guter Punkt. Aber was Mukunda gesagt hat, ist auch wichtig. Denn letztendlich, wir können etwas hören, aber es zu verstehen, wir können etwas hören und uns blind daran erinnern, nur so wie ein Papagei irgendetwas hört und nachplappert, aber nicht wirklich versteht, was er da sagt. So ist es auch wichtig, letztendlich das Gehörte zu verstehen und zu verdauen, zu verinnerlichen. Und dafür, was Mukunda gesagt hat, ganz richtig, braucht man die Barmherzigkeit oder braucht man den Segen von erfahrenen Gottgeweihten in Form des spirituellen Meisters, in Form von anderen Devotis, mit denen man zusammen ist, die einem dieses Wissen vermitteln. Deswegen, Prabhupada hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir seine Bücher mit der Erläuterung lesen. Es gab einmal einen Devoti, der ist zu Prabhupada gekommen und hat gesagt, Prabhupada, die Bücher, ja, ist ja schön und gut, vielen Dank, dass du das übersetzt hast, aber ich lese einfach nur deine Übersetzung. Weil das ist ja die direkte Philosophie, deine Erläuterung, die meandern immer so durch die Gegend, die weichen manchmal sogar ab von dem, was im Vers steht. Kann ich nicht wirklich was mit anfangen, ich lese nur deine Übersetzung. Prabhupada wurde sehr, sehr zornig. Prabhupada hat ihm gesagt, wie? Du wirst niemals in der Lage sein, die Schriften zu verstehen, wenn du nicht meine Erläuterung liest. Das hat Prabhupada nicht aus Arroganz gesagt oder aus Hochmut, sondern es war genau der Punkt, den Mukunda gemacht hat, dass letztendlich wir als Anfänger im spirituellen Leben brauchen jemanden, der uns heranführt an dieses sehr erhabene Thema von Gott, von Göttlichkeit, von Spiritualität. Und das ist das, was der spirituelle Meister oder Prabhupada tut. Und deswegen hören, von Devotis hören über Krishna und sich dann daran erinnern. Genau. Genau, sehr guter Punkt. Was war der nächste Punkt? Im Gebete darbringen. Auch etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass Devotis das so ein bisschen vernachlässigen. Das ist so meine Erfahrung, dass wir denken oft dadurch, dass wir Hare Krishna chanten und wir unser Pensum für Gebet schon erfüllt haben. Weil es ist ja ein Gebet, wir beten ja zu Krishna und kommunizieren mit Krishna. Aber hier wird es separat aufgeführt. Chanten und zu Krishna beten. Denn was ist letztendlich das Gebet zu Krishna? Es ist der Moment, wo wir wirklich unser Herz offenbaren können, wo wir mit Krishna kommunizieren können, wo wir ihm ganz offen und ehrlich mitteilen können, wie es uns geht, was wir brauchen, was uns bedrückt, was uns erfreut an ihm und so weiter. Es ist wirklich eine Form des Gesprächs mit Gott. Dann gibt es ganz viel Literatur darüber im christlichen und auch in der esoterischen Literatur, Gespräche mit Gott. Ein großes Thema. Und das ist etwas, was auch für einen Vaishnava sehr wichtig ist, mit Krishna zu sprechen. Warum? Weil Krishna erhört diese Gebete. Ich habe mal eine sehr interessante Nuance dazu gehört von Krishna Kshetraswami, der mal gesagt hat, Krishna erhört die Gebete besonders dann von seinen Geweihten, wenn der Gottgeweihte für jemand anderes betet. Wenn man einfach nur sagt, ach Gott, mir geht es so schlecht, ich hätte gerne dies, ich bräuchte gerne das, und warum tust du nicht mal jenes? Dann hört Krishna das und wie er hier sagt, er gibt uns das, was er braucht, was wir brauchen. Aber Krishna ist jemand, der sehen möchte, wie wir die Barmherzigkeit, die wir von ihm erhalten, auch weitergeben an andere. Und deswegen, wenn wir für jemand anderes beten, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe benötigt, wenn wir sehen, dass jemand Kraft benötigt oder wenn es jemandem schlecht geht, materiell oder spirituell, und wir für diese Person beten, und dann hört Krishna das so sehr aufmerksam hin. Zum einen, weil er sieht, dass wir ernsthaft sind in diesem Gebet. Weil aus so einem spirituellen Egozentrismus heraus, sich an Krishna zu wenden, ist zwar schön und gut, aber wenn man für jemand anderes betet, dann hat das eine Qualität von Selbstlosigkeit. Weil da haben wir nichts von. Ich habe nichts davon, darum zu beten, dass es Gopatis Vater bald besser geht. Das ist wirklich nur für diese Person gedacht. Und deswegen ist Krishna, hat sehr offene Ohren für sowas. Das ist eines der Geheimnisse der Gebete. Das ist etwas, was wir versuchen können, in unserem Alltag mehr und mehr umzusetzen. Uns mal Gedanken darüber zu machen, was in unserer Umwelt eigentlich passiert, und uns zu öffnen für das, was um uns herum geschieht, und das an Krishna heranzutragen. Wenn wir sehen, dass Menschen um uns herum Schwierigkeiten haben, dass es Menschen schlecht geht, für diese Person zu beten. Ernsthaft zu beten. Oder auch für Dinge, die in der Welt passieren, zu beten. Die Devotis haben nicht umsonst regelmäßig 24-Stunden-Kirtan veranstaltet, als der Bürgerkrieg in der Ukraine begann. Es war nicht einfach nur aus einem Bedürfnis heraus, endlich mal wieder Kirtan zusammen machen zu können, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, Krishna zu erreichen, ihm zu sagen, bitte beschützt diese Menschen dort, weil sie sind in einer sehr misslichen Lage. Und genauso gibt es genug Situationen, genug Menschen in dieser Welt, die sehr, sehr leiden. Und für diese Personen zu beten, da hört Krishna hin. Das ist auch etwas, wie wir letztendlich Fortschritt machen können, weil wir ein bisschen aus unserer egozentristischen Sicht herauskommen und einfach uns mal öffnen gegenüber dem Leid, was in der Welt um uns herum geschieht. Menschen leiden nicht nur materiell, die leiden auch spirituell. Das ist auch etwas, wofür man beten kann. Krishna, bitte gib den Menschen noch mal ein klein bisschen Erleuchtung, gib ihnen den Wunsch, dich besser kennenzulernen. Das war immer mein Gebet, als ich früher Bücher verteilt habe. Krishna, bitte gib den Menschen den Wunsch, etwas von dir zu hören, damit, wenn ich da stehe, sie auch stehen bleiben und ein Buch von Prabhupada mitnehmen. Muss Krishna Gebete darbringen. Ihn verehren. Wie verehren wir Krishna? Wir haben in unserer Tradition die Deity-Verehrung. Krishna macht es uns sehr einfach, ihn zu verehren, weil es ein sehr direkter, sehr persönlicher Zugang ist zur Verehrung. Und das werden wir gleich wieder tun. Wir werden eine Aarti-Zeremonie für Krishna machen. Wir werden verschiedene Dinge darbringen. Und so gibt es in jeder Tradition Rituale, um Gott zu verehren. Und das können wir jeden Tag tun. Was ist die Idee dahinter? Letztendlich unser Bewusstsein zu reinigen. Wirklich auf Krishna zu meditieren. Darüber zu meditieren, wie man Krishna als höchsten Herrn verehren kann. Letzter Punkt, mit ihm Freundschaft schließen. Mit Krishna Freundschaft schließen. Was bedeutet das? Was denkt ihr? Was bedeutet diese Form der Hingabe für euch? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, Susanne.
Dass man nicht denken soll, dass man was falsch macht oder so, also Angst vor ihm hat. Oder so, nicht in der Stelle. Dass man nicht halt so denkt, er ist ganz oben, ich bin ganz unten oder so, sondern schon auf die Stufe, dass man eben normal sprechen kann mit ihm, wie mit einem Freund eben.
Genau.
Auch, also, dass er einen auch, wenn man, er sieht die Fehler, aber dass er uns trotzdem liebt, dass wir auch darum beten oder so.
Genau. Sonst noch jemand? Mukunda.
Das Wichtigste, um Freundschaft mit Krishna zu machen, ist erstmal ihn zu akzeptieren, ja, sagt Krishna. Du bist der höchste Persönlichkeit Gottes. Sonst niemand. Du bist mein Freund.
Würde ich dir das widersprechen wollen? Weil ich fände es sehr schwierig, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes Freundschaft zu schließen. Das ist was für mich, wo ich nicht wüsste, wie ich das machen soll, mit Gott, meinen besten Freund in Gott zu haben. Das ist irgendwie, wie soll das praktisch aussehen? Gott ist so allerhaben, allmächtig. Und ich, ja, wer bin ich schon? Wie soll da eine Freundschaft zustande kommen? Wüsste ich jetzt nicht.
Es kommt durch das Vertrauen.
Genau, das wollte ich sagen. Das Wichtigste ist Vertrauen und die Hingabe an Gott.
Das lernt man, es geht nicht von heute auf nachher. Das dauert seine Zeit. Mhm.
Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich eher, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes zwar ist, aber wenn er seine Spiele als Krishna manifestiert, er eigentlich unglaublich zugänglich wird, um mit ihm Freundschaft zu schließen. Denn was tut er denn? Was macht er denn den ganzen Tag lang? Er spielt mit seinen Freunden, treibt einen möglichen Schabernack, trifft sich mit den Gopis, ist auch ein Kuhhirtenjunge. All solche Dinge, wo es, also mir zumindest persönlich, leichter fällt, irgendwie eine einen Zugang zu finden, einen persönlichen Zugang zu finden, als wenn ich jetzt dann denke, Gott, der eine spirituellen Weltweit, der Erschaffer der Welten ist, der alles erhält und der ewige Vater von allem ist. Das ist für mich irgendwie, da ist eine sehr große Distanz da. Und deswegen hatte ich anfangs gesagt, das ist etwas, was für die Gaudiya Vaishnava was eigentlich sehr, sehr nicht einmalig ist, aber ein sehr, sehr wichtiger Unterscheidungspunkt ist zu anderen spirituellen Traditionen, nämlich mit Gott Freundschaft zu schließen. Das findet man nicht in jeder spirituellen Tradition, dieses Bewusstsein. Und es gibt auch nicht in jeder spirituellen Tradition, werden diese Spiele oder diese Taten Gottes offenbart, diese Spiele Krishnas offenbart. Und manche Traditionen, die beschäftigen sich eher mit anderen Aspekten Gottes. Aber ich denke, wir haben das große Glück, wirklich die Möglichkeit zu haben, Krishna als Freund zu entdecken, mit ihm wirklich umzugehen wie mit einem Freund, zu wissen, ja, er akzeptiert mich so, wie ich bin, weil das ist letztendlich das, was Freundschaft ausmacht. Mir ist es egal, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat, er bleibt trotzdem mein Freund. Ja, genauso sieht Krishna uns und wir sehen Krishna auch so. Krishna hat zwar nie einen schlechten Tag, aber wir haben manchmal einen schlechten Tag und mögen vielleicht Krishna nicht so, aber er bleibt trotzdem unser Freund und wir bleiben seine. Ja, aber das sind Dinge, über die wir uns, wenn wir uns an Krishna erinnern, uns an die Spiele Krishnas erinnern, fällt es uns leichter, auf dieser Ebene auch irgendwie eine Verbindung mit Gott letztendlich zu bekommen. Seinen Lotusfüßen zu dienen und sich ihm völlig hinzugeben, das sind Dinge, die sehr fortgeschritten letztendlich sind. Weil was bedeutet das, sich Krishna völlig hinzugeben? Dass man nichts mehr für sich selber will, dass man kein Interesse mehr daran hat, irgendwie sich um sich selber zu kümmern, irgendwas für sich selber zu erreichen, sondern nur noch zur Freude von Krishna lebt. Und Krishna wird sich um einen kümmern. Und das ist, denke ich, etwas, wo viele von uns vielleicht noch entfernt von sind, was aber unser Ziel sein sollte, wirklich dieses fokussierte Bewusstsein zu haben, nichts anderes zu wollen, als Krishna zu erfreuen. Warum? Nicht, weil wir das müssen, oder weil wir denken, wir müssten es tun, sondern es ganz natürlich in unserem Herzen ist. Genauso, wenn wir Hals über Kopf in jemanden verliebt sind, dann können wir auch nichts anderes tun, als den ganzen Tag an diese Person zu denken. Und wir machen den ganzen Tag lang Pläne und überlegen, wie kann ich irgendwas tun, um dieser Person eine Freude zu bereiten. Was für ein Geschenk kann ich ihr kaufen, bei ihm kaufen, was kann ich Schönes kochen, was kann ich Schönes anziehen, damit, wenn er mich sieht oder sie mich sieht, sie erfreut ist. Und genauso ein Devoti, der auf dieser reinen Ebene von Liebe zu Gott ist, ist genauso. Das sind nicht alles nur die Babajis, die wir bei der Kumbh Mela sehen, die irgendwie in Asche eingerieben aus den Bergen erscheinen. Das sind Devotis wie du und ich, äußerlich. Aber das Bewusstsein, was dahinter steckt, sich schön zu kleiden, sich um sich selbst zu kümmern, das ist letztendlich, um Krishna zu erfreuen. Am Anfang von ISKCON gab es mal so eine Bewegung in der Bewegung. Da gibt es viele von uns in ISKCON. In der Geschichte von ISKCON kann man das immer wieder finden, der Geschichte der Hare Krishna-Bewegung, dass es so Bewegungen in der Bewegung gab, wo Leute so Ideen hatten, was man eigentlich unter Krishna-Bewusstsein verstehen sollte und wie man es eigentlich machen sollte. Immer ein bisschen von dem abweichend, was Prabhupada eigentlich gelehrt hat. Und da gab es mal so eine Phase, wo die Frauen in der Hare Krishna-Bewegung gedacht hatten, ja, wir müssen uns genauso wie die Männer auch alle die Haare abrasieren, wir müssen auch alle irgendwie safranfarbene Saris anziehen und Schmuck, es war sowieso völlig verpönt, völlig materialistisch und Make-up auch und ja, alles materiell, alles aufgeben. Und als Prabhupada dann, ich weiß nicht mehr, in welchen Tempel er gekommen ist, wo das irgendwie gerade am Aufblühen war, irgendwo in Amerika, als er das gesehen hat, war er nicht sehr glücklich darüber. Er hat dann diese Frauen zu sich gerufen und hat gesagt, wie Matajis oder Frauen in Indien, die ziehen sich nicht bunte Saris an und schmücken sie nicht mit Schmuck, um irgendwie ihren Hedonismus auszuleben, sondern sie tun das zur Freude von Krishna. Ja, weil wenn Krishna uns sieht im Tempel und wir fröhlich sind, schön gekleidet sind, gut aussehen, nicht in dem Sinne jetzt einfach nur von materiell gut aussehen, sondern die Schönheit von innen nach außen strahlt, aber sich auch äußerlich ausdrückt, dann ist Krishna da sehr, sehr glücklich drüber. Ja, und so sehen wir das auch, die Tempel, die berühmten Tempeltänzerinnen in Indien, ja, auch alle sehr, sehr geschmückt und schön angezogen. Nicht für sich selber, nicht weil sie Spaß daran haben, sondern zur Freude von Krishna. Ja, wenn man jemanden liebt, dann möchte man sich auch von seiner besten Seite präsentieren. Und ein Ausdruck dessen ist auch, wie man sich kleidet zum Beispiel. Und so ist das, wenn man das ganze Bewusstsein nur auf Krishna richtet, ist alles, was man in seinem Tag lang tut, von morgens bis abends, nur dazu da, Krishna eine Freude zu bereiten. Und das ist letztendlich das Ziel dessen, wo wir hinwollen. Und das ist auch das Schöne daran, ist diese neuen Aspekte des hingebungsvollen Dienstes, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind gleichzeitig sind das Stufen, die aufeinander aufbauen, ist aber auch, kann man auch als Kreis sehen. Also alles Dinge, die gleichzeitig miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen und verstärken. Das heißt, wenn ich ganz neu im Krishna-Bewusstsein bin, dann höre ich vielleicht erst ein bisschen über Krishna und vielleicht chante ich ein bisschen. Die anderen Dinge sind vielleicht noch viel zu weit weg für mich. Aber das heißt nicht, dass wenn man mehr Fortschritt im spirituellen Leben macht, man dann mit diesen Dingen aufhört und dann nur noch über Krishna meditiert oder nur noch betet oder sich nur noch versucht hinzugeben, sondern diese anderen Dinge auch tut, aber mit einem anderen Bewusstsein. Und so ist das eigentlich für uns sehr praktisch im Alltag umzusetzen, dass wir versuchen können zu schauen, diese neuen Vorgänge der Spiritualität, über die wir heute gesprochen haben, sind das Dinge, die ich schon alle versuche in meinem spirituellen Leben anzuwenden? Und wenn ja, was haben die miteinander zu tun? Wie bedingen die sich? Ich merke das immer wieder, dass wenn ich gute Runden chante, dann lese ich auch viel intensiver zum Beispiel. Aber ich kann nur gute Runden chanten, wenn ich auch intensiv gelesen habe. Nun, so hat das eine mit dem anderen zu tun. Und ich kann beides nur gut tun, wenn ich auch irgendwie versucht habe, einen kleinen Dienst für die Devotis zu machen oder einen Dienst für Krishna zu machen. Oder wenn ich die Detis verehre, kann ich das nur mit einem guten Bewusstsein tun, wenn ich gut gechantet habe. Und genauso chante ich viel bessere Runden, nachdem ich die Detis verehrt habe. Und so hängen diese Dinge alle miteinander zusammen. Aber gleichzeitig können wir auch schauen, auf welcher Ebene bin ich? Was kann ich in meinem spirituellen Leben tun? Wo stehe ich? Tue ich all diese neuen Dinge schon? Ist vielleicht etwas, was ich vermehrt Fokus drauflegen kann, wo ich versuchen kann, mehr Fortschritt zu machen, wo ich versuchen kann, mehr darüber zu erfahren, mehr zu tun oder sich darüber bewusst zu werden, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen und daraus sehr viel Inspiration zu ziehen. Und letztendlich, was ist das Ziel des ganzen Yoga? Das ist, was Prabhupada hier sagt, die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung mit Krishna. Die Wiedervereinigung mit den Vaishnavas haben wir heute schon geschafft. Zumindest mit einem größeren Teil der Berliner Vaishnavas. Und die Wiedervereinigung mit Krishna vollzieht sich in unserem Herzen. Und ein wichtiger Punkt, den Prabhupada hier auch nochmal separat betonen, möchte ich zum Abschluss auch nochmal kurz unterstreichen, nämlich die Barmherzigkeit oder den barmherzigen Schutz Krishnas bei diesem ganzen Vorgang. Wir sind dabei nicht auf uns alleine gestellt. Das ist nicht, dass wir irgendwie gegen eine Wand laufen und im Versuch, unser spirituelles Leben zu praktizieren. Es ist nicht, dass wir völlig verloren im Dunkeln draußen stehen, blind um uns tappen und gar keine Idee davon haben können, was spirituelles Leben eigentlich für uns bedeuten kann. Sondern wenn wir versuchen, Krishna näher zu kommen, was passiert dann? Wir treten automatisch in diesen barmherzigen Schutz des Herrn. Und aufgrund dessen gibt er dieses Versprechen. Diejenigen, die mich mit Hingabe verehren und über meine transzendentale Gestalt meditieren, gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Und dessen können wir uns sicher sein. Weil Krishna macht keine leeren Versprechen. Unser Geist mag verzweifeln, ja, Sadashiva. So einfach gesagt. Aber wenn wir diesen Zweifel haben, ob das wirklich so ist, brauchen wir uns nur mal mit Devotis zu unterhalten, die ernsthaft Krishna-Bewusstsein praktizieren und sie danach fragen, wie sie diesen Schutz, diesen barmherzigen Schutz des Herrn spüren in ihrem Leben und ob sie das Gefühl haben, dass Krishna ihnen das gibt, was sie brauchen und ihnen das erhält, was sie haben. Und ich denke, alle von denen werden uns das bestätigen. Und so können wir, wenn wir Zweifel manchmal haben, die auch gerechtfertigt sind, die auch gut, es ist gut, Zweifel zu haben, das bedeutet, dass man den Geist mit diesen Themen beschäftigt, nicht einfach nur blindlings Dinge akzeptiert oder ablehnt. Dass wenn man mit Devotis, mit spirituell Praktizierenden darüber spricht, kann man diese Zweifel sehr gut zerstreuen. Das ist so meine Erfahrung. Dass wenn ich Zweifel habe und dann diese Zweifel entweder versuche, an Prabhupada heranzutragen, gezielt versuche zu lesen zu diesen Themen, wo ich Zweifel zu habe, werden sie zerstreut. Oder auch wenn man mit Devotis darüber spricht. Und dann die Erfahrung dieser anderen Vaishnavas hört, dann merkt man, oh ja, das ist wirklich nur mein Zweifel. Das hat nichts mit der spirituellen Realität zu tun. Ja, das waren so meine Gedanken, auf die mich heute die Lichterkette in Berlin gebracht hat. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass heute ein bisschen später losgegangen ist. Wir hatten leider ein paar Probleme mit dem Auto, was heute, glaube ich, endgültig den Geist aufgegeben hat. Ein Wunder, dass es so lange seinen Dienst verrichtet hat. Weit über dessen heraus, was die materiellen Regeln uns erlauben. Ich glaube, mit ein paar Tricks von Paramatma könnte man wahrscheinlich noch ein paar tausend Kilometer mehr rausholen, aber es scheint so, als wenn das das Ende ist von dem, was dieses Auto uns geben kann. Möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei Julia und Julia bedanken und bei Trishka und Mangala, die uns spontan abgeholt haben und alles hierher gefahren haben, ohne die wir das Sonntagsfest heute wahrscheinlich vom Gesundbrunnen-Center im Wedding hätten feiern können. Da steht das Auto jetzt noch. Ja, vielen Dank und vielen Dank euch allen auch fürs Kommen. Gibt es denn noch irgendwie Fragen, Anmerkungen oder Kommentare? Ja, bitte.
Ich möchte einen Kommentar machen jetzt. Mit der Feierlichkeiten, ich habe nicht so viel teilgenommen in den Feierlichkeiten, aber da ich jetzt habe angefangen, die Bhagavad-Gita zu lesen, von gestern war der Himmel, die nahm zu viele Sterne, muss wirklich sagen, früher als ich Christ war, es war anderes. Jetzt, wo ich habe die Bhagavad-Gita gelesen und ich denke, meine Frage ist, so viele Welten regiert Christ. Ich meine, es ist ganz anders als in Christentum, wo es alle so patriarchale Staaten sind. Ich meine, es gibt dieses wunderschöne Bild, habe ich gesehen in Ihren Büchern, wo der Krishna so liegt und es sind so viele Universen. Und ich habe vorgestern gedacht, wie kann er zu mir, für mich denken? Er hat so viel zu tun, so viele Universen, diese wunderschöne Sterne.
Ja, ist eine gute Frage. Ne? Krishna scheint sehr viel zu tun zu haben.
Ja,
ne? So viele Universen, um die er sich kümmern muss, nicht nur unsere kleine Welt. Wie kann er da Zeit für mich haben? Ne? Aber wenn man sich mal anschaut, was macht Krishna denn wirklich? Kümmert er sich um diese ganzen Universen? Ist das sein Job? Ist das sein Beruf? Genau. Ne? Krishna hat das nicht nötig. Deswegen ist Krishna auch Gott. Weil Gott kann machen, was er möchte. Ne, und wozu entscheidet er sich? Was möchte er machen? Er möchte mit seinen Geweihten zusammen Spaß haben. Ne, er hat es nicht nötig, morgens ins Büro zu gehen, erstmal die 300 Trillionen E-Mails aus allen Universen abzurufen, die ganzen Probleme zu delegieren. Och Gott, ja, heute ist hier schon wieder die Sonne nicht aufgegangen und da gibt es eine Flut. Und ne, hier die Schwerkraft, die will nicht mehr so, wie sie soll. Das machen wir jetzt bloß. Müssen wir mal ein Meeting machen mit meinen Abteilungsleitern. Nee, Krishna hat das nicht nötig, weil Krishna hat, wie Mukunda gerade gesagt hat, seine Diener. Wir nennen das Halbgötter, in anderen spirituellen Traditionen wird das anders genannt. Ne? Krishna hat die materielle Welt erschaffen, diese ganz unendliche Zahl an Universen erschaffen und er verweilt in Form verschiedener Energien und Persönlichkeiten auch in diesen Universen, aber letztendlich er als Ursprung all dessen kümmert sich nicht persönlich darum, das hat er nicht nötig. Da hat er Bedienstete, die das machen, die sich darum kümmern, diese Welten mit Leben zu erfüllen. Brahma, der letztendlich der große Baumeister ist, der diese ganzen Dinge erschafft, die wir hier sehen, der die Lego-Klötzchen von Krishna bekommt und die wie ein Experte in allen möglichen Variationen zusammensetzt und all diese Formen erschafft, die wir hier sehen, all diese Lebensformen, all die verschiedenen Elemente und so weiter. Genauso hat Krishna auch Bedienstete, die sich darum um den Erhalt des Ganzen kümmern und letztendlich auch um die Vernichtung des Ganzen. Das hat Krishna nicht nötig. Und weil er nicht den ganzen Tag lang in Meetings steckt und sich mit lästigen E-Mails rumschlagen muss, hat er auch Zeit für dich. Ne, Krishna hat Zeit für jeden von uns. Warum? Weil er zum einen, weil er unbegrenzt ist. Gott ist unbegrenzt. Ne? Dieser Gedanke, auch wie kann Gott Zeit für mich haben, wenn er doch so viel zu tun hat. Da projizieren wir ein bisschen unser eigenes Selbstverständnis auf Gott. Ne? Weil klar, uns ist es nicht möglich, uns um alles gleichzeitig zu kümmern. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er da nicht zum einen nicht in der Lage zu wäre und gleichzeitig hat er es aber auch nicht nötig und kann sich die Zeit nehmen, wirklich in deinem Herzen mit dir Kontakt aufzunehmen. Letztendlich hängt es immer nur davon ab, inwieweit wir uns Gott zuwenden. Krishna steht immer hinter der Ecke und wartet nur darauf, bis wir nach ihm suchen gehen. Satchinanda Swami hat das mal schön zum Ausdruck gebracht, dass der dunkelblaue Junge sich hinter einem Baum in Vrindavan versteckt und ganz schelmisch darauf wartet, bis seine Geweihten in den Wald gehen. Und sobald der Geweihte in seine Richtung schaut, er hinter dem Baum hervorspringt.
Das muss nicht mal materiell sein, das kann auch geistig sein, dass man sich einen sich nur vorstellt. Für die Leute, die schon in Vrindavan waren und dann wieder zu Hause sind, ist es immer schön, sich daran zu erinnern. Und es ist ein direkter Seva, auch im Geist sich das vorzustellen oder wieder hinzugehen, den Krishna zu sehen. Und das ist nicht verschieden vom Materiellen,
genau, hinzugehen. Das ist noch ein schöner Kommentar zu dem sich an Krishna erinnern. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir auf Pilgerreisen gehen. Und wir fahren nicht nach Indien, weil wir als Touristen gerne irgendwie auch mal in Indien gewesen sein wollen, sondern wir fahren an heilige Orte, um diese Eindrücke zu sammeln im Geist, um uns dann im Anschluss daran erinnern zu können, an diese spirituellen Orte, an die spirituellen Eindrücke, die wir an diesen Orten sammeln. Und das können wir, diejenigen von euch, die schon mal in einem heiligen Ort waren, können das da ganz aktiv versuchen, wenn sie Hare Krishna chanten, sich im Geiste wieder an diesen Ort zu versetzen. Wer von euch war schon mal in Vrindavan oder Mayapur oder Jagannath Puri? War ja doch sehr viele von euch. Also ich versuche das, es funktioniert leider nicht immer, weil der Geist hat auch so ein bisschen seinen eigenen Willen manchmal. Aber ich versuche das immer, wenn wir Bhajans zusammen singen. Ich habe so meinen einen Lieblingsort in Vrindavan, das ist ein Gornithai-Tempel. Der ist direkt am Anfang vom Loi-Bazar. Läuft man meistens dran vorbei, weil man schnell noch einen Dhoti kaufen will oder einen Sari kaufen will. Das sind die Gornithai-Detis von Murari Gupta, die dort verehrt werden. Sehr, sehr spezielle Detis. Gibt es eine ganz lange Geschichte zu, da können wir gerne ein andermal drüber reden. Ganz, ganz, ganz abgefahrene Detis und ganz liebevolle Devotis, die sich dort darum kümmern. Das ist eine Familie. Unglaublich ein schöner Ort.
Das ist das Schönste, der
Radha-Raman, auch wunderbar. Radha-Damodar. Ich glaube, es gibt keinen besten Ort in Vrindavan, aber ich denke, jeder von uns hat so seinen Lieblingsort, wo er einfach sich am einfachsten vertiefen kann in den Heiligen Namen.
Ist Radha-Raman der Tempel, wo die Curtains auf und auf zugehen?
Nee, das ist, wie heißt der Tempel nochmal? Nee. Banki Bihari-Tempel, ja. Ja, aber worum es mir geht, ist, dass wenn wir Krishna verehren durch Chanten oder auch die Deities-Verehrung und versuchen, an Krishna zu erinnern, können wir unseren Geist dazu verwenden, uns an diese Orte zu begeben. Ja, oder wenn wir Japa chanten, können wir auch einfach mal versuchen, unserem Geist Vrindavan Parikrama zu machen. In unserem Geist einfach mal um Vrindavan herumzugehen, uns an all die Orte zu erinnern, die wir dort auf dem Weg treffen. Und ihr werdet merken, dass nach einer Weile ist man in der gleichen Ekstase, als wenn man dort in Vrindavan wäre, an einem heiligen Ort oder in Mayapur oder wo auch immer. Nun, man ist im Geiste dann an diesem Ort. Das ist die mystische Fähigkeit des Geistes, dass er uns an andere Orte bringen kann als unseren physischen Körper. Nun, warum sollten wir diese Fähigkeit nicht dazu verwenden, uns an einen spirituellen Ort zu projizieren, zu beamen? Nun, können uns in den heiligen Darm beamen mit unserem Geist, wenn wir uns daran erinnern. Und das ist der Grund, warum wir auf Pilgerreise gehen. Deswegen frage ich Devotis, wenn sie wiederkommen, immer was ihr Lieblingsort war, weil ich das will ich gerne erfahren. Und der Ombre ist heute gerade aus Jagannath Puri zurückgekehrt. Habe ich heute Morgen vom Flughafen abgeholt. Habe ich ihn auch gefragt, was sein Lieblingsort war. Und er war in Mayapur und in Jagannath Puri jetzt für 3 Wochen. Er hat gesagt, der Siddha Bakultri, der Baum, unter dem Haridas Thakur gechantet hat, das war sein Lieblingsort, weil er dort so super Runden chanten konnte. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt schon eine ganze Weile, wenn Ombre morgens seine Runden chantet, im Geist er immer noch im Siddha Bakultri sitzen wird, an diesem Baum, an diesem heiligen Ort. Und es ist wunderbar. Besser kann man den Geist gar nicht benutzen, finde ich, um sich an Krishna zu erinnern. Ja, gibt es noch Fragen oder Kommentare? Mukunda, du bist halt mit einer.
Ist mit den Eindrücken von Vrindavan sogar so stark, dass jetzt, wo die Leute wieder anfangen, ihre Feuerchen zu machen zu Hause und man riecht es, dass sie Holz verbrennen.
Ja.
Und man kennst du das auch?
Ja, ja.
Und man geht raus und riecht es und hat sofort den Eindruck und du denkst, du stehst in Vrindavan. Hm. Und das ist so stark, dass an manchmal mitten auf der Straße beim Einkaufen die anfangen, die Tränen zu laufen. Und ich sage, warum bin ich jetzt nicht?
Ja, ich kenne das auch mit verbrennenden Blättern. Stimmt, ja. die armen Leute in Vrindavan können sich kein Feuerholz leisten, deswegen verbrennen sie Gebüsch und Blätter, um zu kochen. Und da kommt dieser Geruch überall in Vrindavan. Materiell vielleicht kein sehr schöner Eindruck, den man da sammelt, aber die Erinnerung, die Verbindung im Geist ist mit dem heiligen Ort und deswegen funktioniert das so. Ja.
Sagt man, wenn man nach Vrindavan geht, soll man erst Erlaubnis von, da ist so ein Deity von Shiva, der ist der Beschützer von Vrindavan. Soll man nach Vrindavan gehen, wenn man es mag, oder Guru fragen?
Guru sollte man immer fragen, ist immer eine gute Idee. Letztendlich, was es mit dieser Erlaubnis von Shiva zu tun hat, ist, dass Vrindavan ist nicht einfach nur ein Ort auf der Landkarte. Es gibt viele Touristen, die selbst indische Touristen, die einfach mal nach Vrindavan fahren und die verweilen dann da, gehen ein bisschen shoppen, besuchen vielleicht einen Tempel, essen irgendwo was und fahren wieder nach Hause oder fahren weiter. Das ist auch so eine der berühmten Touren, der Touristentouren. Man besucht das Taj Mahal, man fährt in Mathura nochmal kurz vorbei, sieht die Yamuna und fährt dann weiter Richtung Jaipur. Ja, da ist man so als Tourist da und dann war man auch mal in Mathura oder in Vrindavan, aber die Frage ist, war man wirklich da? Weil ein heiliger Ort, wie gesagt, ist nicht nur ein Platz auf der Landkarte, sondern das ist letztendlich ein Ort, wo die Grenze zur spirituellen Realität sehr, sehr dünn ist. Also wenn man sich das so vorstellt, wir haben die materielle Energie und die spirituelle Energie, die sind normalerweise sehr voneinander getrennt. Das ist herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wenn in so einer Stadt wie Berlin ist es deswegen auch manchmal etwas schwieriger, sich auf spirituelle Dinge einzulassen als an einem sehr spirituellen Ort. Warum? Weil die materielle Energie hier sehr, sehr stark ist. Die materiellen Einflüsse sind sehr stark. Der Geist ist sehr, sehr einfach hin und her gerissen von allen möglichen materiellen Eindrücken, die wir hier sammeln können. Aber an einem heiligen Ort ist diese materielle Energie, zumindest für diejenigen, die ernsthaft an diesen Ort kommen, mit einem ernsthaften Wunsch, eine spirituelle Erfahrung zu machen, sehr, sehr schwach. Und man hat einen sehr, sehr leichten Zugang zu der spirituellen Natur, zu der spirituellen Dimension. Und deswegen, wenn man an einen heiligen Ort geht, sollte man, wie in Vrindavan so üblich, erst zu Shiva gehen und dort um Erlaubnis bitten, in diese spirituelle Dimension Einlass zu bekommen. Also nicht nur als Tourist dort zu verweilen, nicht einfach nur schöne touristische Eindrücke zu sammeln, sondern wirklich tiefe spirituelle Erfahrungen machen zu dürfen. Und dafür fragt man oder bittet man um die Erlaubnis von großen Geweihten von Krishna, dass die einem ermöglichen, das zu können. Warum? Weil diese Orte, wo Krishna seine Spiele zeigt, etwas sind, wo nicht jeder einfach reingelassen wird. Es ist genauso, wenn du zu Hause deinen Geburtstag feierst, dann lädst du auch nicht jeden ein, der gerade auf der Straße vorbeiläuft. Und wenn Krishna dort mit seinen Freunden zusammen sehr intime Spiele hat, dann lässt er auch nicht einfach jeden mitmachen, der gerade dahergelaufen kommt. Das kann er zwar, er ist barmherzig, gibt es keine Regeln in dem Sinne, aber das ist so der Normalzustand. Und deswegen, wenn man dann große Geweihte Krishnas bittet, auch irgendwie zumindest das sehen zu können oder einen Eindruck davon zu bekommen oder in der Nähe davon sein zu dürfen, dann können dann diese Geweihten mitnehmen und sagen, Krishna, schau mal, hier ist jemand, der würde auch gerne mal, darf er denn mal hier mit dabei sein, darf er auch mal einen Funken davon verspüren, was es bedeutet, mit dir zusammen zu sein. Und das ist das, wenn wir wirklich tiefe spirituelle Erfahrungen in unserem Leben machen. Ne, wenn wir die Barmherzigkeit der Devotis haben. Du hast eine Frage, oder? Hast du dich gerade gemeldet? Ja?
Nee?
Okay. Ja. Gut, wenn es sonst weiter keine Fragen oder Kommentare gibt, denke ich, machen wir einfach weiter im Programm.
Ganz kurz noch was sagen. Wie ich in Vrindavan, am Heiligen Darm war, war ich erstmal krank 2 Wochen und war nur flach gelegen. Und dann habe ich einen meiner spirituellen Meister getroffen und hab ihm gesagt, sorry, ich war krank. Und hat er gesagt, oh, very nice, very, very nice. We're making Dandavats 40 days. We're making whole time Dandavats. Very, very nice. Ja. Wie gesagt, also selbst wenn man krank ist dort und die ganze Zeit dort liegt, Krishna akzeptiert es als Dandavat, also als Ehrerbietung, wenn man dort im Bett liegt und krank ist. Das war schon sehr, sehr gut, ist mir noch
eingefallen. Krishna sieht letztendlich immer das, unser Bewusstsein und unsere Haltung und unsere Hingabe. Auch wenn wir krank sind, können wir trotzdem mit viel Hingabe im Herzen alles Mögliche für ihn tun.